Sie machen uns deutlich, wie wir von Art, wie sehr es immer um die Erfüllung mit dem Geist Gottes geht. Nicht nur ihn zu empfangen, sondern dass er die Herrschaft über das ganze Leben gewinnt. Erfüllt mit dem Geist. Und wir haben uns sagen lassen vom Wort, dass das ganz entscheidend zusammenhängt mit dem anderen, unserer Dankesstellung Gott gegenüber. Sage Dank alle Zeit für alles. Das war's, wo wir besonders hängen blieben. Alle Zeit für alles. Gott dem Vater danken im Namen Jesu Christi. Dieses alle Zeit und für alles. Was auch geschehe, auch wenn es uns ganz negativ erscheint, wenn es uns nicht wie Gewinn, sondern wie Verlust aussieht, ob es uns gut eingeht oder sehr schwer eingeht, die täglichen Führungen, das, was heute geschieht, was mir heute widerfährt. Und das ist nicht nur Gutes, Schönes und worüber wir uns freuen, das auch, sondern so vieles, dass wie Minus verbucht werden könnte und da nun die Danksagung auch über alle denkt, was wie Minus aussieht. Plus und Minus. Und wir haben gesehen, das wirkt wie ein Magnet. Pluspol, Minuspol und darum herum das Kraftfeld. Wir haben in einigen Psalmen es uns deutlich gemacht, wie das beieinander liegt. Erinnere an den 44. Psalm, wo es heißt, den ganzen Tag rühmen wir uns in Gott und dem steht dann gegenüber all die Not, den ganzen Tag sind wir geachtet die Schlachtschafe. Und was da für Aussagen waren. Oder andere Psalmen und zuletzt das Kapitel der Apostelgeschichte. Paulus, Silas im Kerker, zerschlagen, Schmerzen, eingesperrt, innerstes Verlies, gefesselt, gebunden, geknebelt und dann erklingt der Lobpreis, die Hymne um Mitternacht und dann Kraft. Der Herr, der die Mauern des Gefängnisses erschüttert, der Herr, der die Türen aufsprengt, der Herr, der das Herz des Kerkermeisters bewegt. Wie das also zusammengehört, Pluspol, Minuspol, auch alle negativen Erfahrungen des Lebens und Danksagung. Alle Zeit für alles. Und so geschieht Erfüllung mit dem Geist. Und wo Geist ist und Erfüllung mit dem Geist, ist Kraft. Die Kraft ist immer seine Kraft, das ist nie unsere. Soweit haben wir uns das deutlich gemacht. Wir könnten das an ganz vielen anderen Beispielen beleuchten. Wenn ich denke an Jericho, ein alttestamentliches Vorbild gleichsam, diese befestigte Stadtmauern und das Volk Israel ohne Waffen und die nichts zu tun haben auf Geheiß Gottes als täglich einmal um die Stadt herumzuziehen, vor ihnen her die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes, schweigend ist ihnen ausdrücklich geboten. Und nur das eine wurde hörbar, die Halljahr-Posaunen, von denen ist dort die Rede. Halljahr, das ist das Jahr, das 50. Jahr, da alles freigelassen wird, was bis dahin gebunden war, da die Schulden erlassen werden. Das große Jahr der Freilassung, das Halljahr ist angebrochen, das Jahr der großen und herrlichen Befreiung. Das ist ein Lobpreis Gottes, angesichts der Festungsmauern. Unter menschlichen Ohnmacht vor diesen Mauern. Wie oft stehen wir so im Leben? Wie viele Mauern? Und dazu immer mal die Erfahrung menschlicher Ohnmacht, Unvermögen, verbaute Wege in unserem Leben, ganz konkret. Und doch nun der Lobpreis. Gott dargebracht. Das war das, was sie zu tun hatten, weiter nicht. Und jeden Tag einmal, ich habe das manchmal so vorgestellt, die in der Stadt, was die wohl bewegt hat, wie sie erst ein bisschen drüber hinausgeguckt haben über ihre Mauer, was denn da draußen passiert. Und am nächsten Tag schon ein bisschen weiter. Und schließlich vielleicht gar dort hinaus gelacht haben. Und am siebenten Tag nicht nur einmal. Da wollte Gott, dass sie siebenmal um die Mauer ziehen und siebenmal den Lobpreis anstimmen. Hall, ja, Posaunen. Nicht so, dass je länger wir durch Tiefen der Not gehen, der Lobgesang immer kläglicher wird und immer kärglicher wird, sondern je länger, je mehr will Gott gepriesen sein. Und dann, nachdem das siebente Mal nicht geschehen ist, brechen die Mauern zusammen, der Weg ist frei. Gott handelt in Kraft. Das sind so Gleichnisse, Bilder, Beispiele, an denen uns das verdeutlicht wird. Denn ließen sich ganz viele hinzufügen. Ich will abschließend zu diesem ersten Teil von gestern her noch ein Wort mit aufklingen lassen, aber das ist wieder nur eines und viele andere gehören dazu, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Schlage ich jetzt auf das fünfte Kapitel. Und nun meine ich den 18. Vers, aber wir können getrost 16 und 17 dazu nehmen, die sind ja so kurz, wie sie kürzer nicht sein können. 1. Thessalonicher 5, 16, 17, 18. Was da steht? Erstens, seid alle Zeit freudig. Auch das Wort alle Zeit. Hängt übrigens mit der Dankestellung ja wohl zusammen. Das Zweite, betet ohne Unterlass, dass ihr es ja nicht unterlasst eines Tages, sondern fahre fort, setze fort, betet ohne Unterlass. Und dann kommt der schöne 18. Vers, Lutherbibel, seid dankbar in allen Dingen. Und nun möchte ich das mal wieder nach dem Urtext wiedergeben. Manches leuchtet noch viel besser auf, wenn man es mal ganz wörtlich nimmt, wie es da steht. Und da ist es nicht so schwach. Seid dankbar, würde jeder sagen, ach, wir sind ja nicht ganz undankbar. Seid dankbar, da steht wieder ein Befehl, da eigentlich Dank saget. Und in allen Dingen, da würden wir treffender und besser übersetzen, Dank saget unter allen Umständen. Oder Dank saget in jeder Situation, in jeder nur denkbaren Situation. Überlegt mal, wie verschieden die Tage sein können. Es gibt ja Tage, da steht man auf mit einem frohen Geist. Und der Tag fängt an mit lauter Sonnenschein. Nicht bloß äußerlich, auch innerlich. Und es gibt Tage, da steht man auf und es liegt eine Last auf dem Herzen. Man weiß gar nicht warum. Und ich habe am Abend zuvor mich mit frohem Herzen niedergelegt und ich habe mich meinem Gott anbefohlen. Und dann ist der Morgen. Ich habe hier lauter dunkle Wolken. Lenkt sich auf. Und manchmal geht alles schief. Gleich von früher. Die Leute sagen noch, ist wohl mit dem verkehrten Bein raus. Die stiegen aus dem Bett. Aber das ist eine Redeweise, die wir nicht gebrauchen. Das gehört das Gebiet des Aberglaubens hinein. Macht nur deutlich, wie verschieden kann ein Tag beginnen und fortgehen. Oder mancher Tag hat so im Licht begonnen und dann kommt Schlag auf Schlag in der Familie. Am Arbeitsstelle. Oder wo sonst es sein mag. Eines nach dem anderen. Wie verschieden die Situationen sein können. Und hier steht Dank sage in jeder nur denkbaren Situation. Und wie geht es weiter? Denn das ist der Wille Gottes. Ich finde, noch stärker kann es uns nicht gesagt werden. In jeder Situation, Danksagung ist der Wille Gottes. Und unterbleibt es, dann darf ich mit aller Bestimmtheit sagen, das ist dem Willen Gottes zuwider. Man könnte auch sagen, und wo das Danksagen aufhört, weil ich meine, hierfür kann ich doch jetzt nicht danken, dort setzt die Befehlsverweigerung ein. Es ist der von Gott uns so gewiesene Weg. Unter allen Umständen Dank sagen. Und wenn ich Dank sage, dann darf ich wissen, ich bin eins mit Gott. Das ist immer seine Willen. Immer. Den Willen Gottes erkennen ist nicht gleich. Und oft müssen wir lange warten, bis es uns deutlich wird. Und immer wieder vor Gott stehen, aufblicken, fragen und warten, bis er mir Licht gibt. Ich kann in der konkreten Situation oftmals nicht sofort den Willen Gottes erkennen. Das ist auch eine Frage der Übung. Oder auch, wann es Gott gefällt, es deutlich zu machen. Da gehören die Wartezeiten oft sehr, sehr dazu, bis es deutlich ist. In der konkreten Situation. Aber das weiß ich. Wenn ich auch da, wo mir noch alles wie verbaut ist, noch gar nicht weiß, wo hinaus soll denn das wohl gehen, schon Dank sage, und wenn ich dafür Dank sage, dass es mir noch verhüllt ist und noch verschlossen ist, dann weiß ich, hier bin ich bereits im Willen Gottes. Also ihm bereits. Und dann kommt als nächstes dazu, dass er mir zur rechten Zeit es auch im konkreten Fall wissen lässt. Ach, da muss ich doch noch eine Stelle ausschlagen. Auch eine wichtige Stelle, sehr wichtig sogar, für solche, und das gehört zum Leben der Nachfolge Jesu ja ganz besonders dazu, wir möchten den rechten Weg erkennen. Wir möchten die rechte Führung gewinnen. Ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen, Herr, wo geht's lang? Da gehört das Leben der Danksagung besonders dazu. Psalm 50 habe ich ja aufgeschlagen. Dann können wir da bloß mal den letzten Vers uns anschauen. Da heißt es, wer Dank opfert, wer Dank opfert, der preist mich, der preist mich, der verherrlicht mich, sagt der Herr. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Das Heil Gottes könnte man ohne weiter sachlich austauschen und sagen, den Willen Gottes. Heil ist nur im Willen Gottes. Wer den Willen Gottes tut, hat Heil. Wer den Willen Gottes für nichts achtet, wählt Unheil. Das ist der Weg, dass ich ihm zeige, den Willen Gottes. Wer Dank opfert, hat es gelesen? Das müssen wir sich mal unterstrichen haben. Wer Dank opfert, übrigens Dank opfern, ist noch was anderes als Dankeschön sagen. Dankeschön sagt mir, was gut zu Glück da. Freue mich so drüber. Auch im geistlichen Leben, wo der Herr uns wieder mal so beschenkt hat, war das ein gnadenvoller Tag. Dankeschön. Aber Dank Opfer ist Dank unter allem uns. Auch wenn es durch dunkle Tiefen geht und dennoch Dank. Das ist Dank Opfer. Wer das tut, heißt hier, der verherrlicht mich. Und wer Dank opfert, Dank unter allen Umständen, und mich verherrlicht, dem sage ich, das ist der Weg, wo ich zeige. Also nicht erst zeigen und dann Dankeschön. Erst, dass Gott mir alles zeigt und deutlich macht und sagt und dann das Dankeschön, sondern erst Dank opfern und dann zeigen. Das ist die richtige Reihenfolge. Und wenn er es gezeigt hat, dann kommt es Dankeschön. Dass wir es nun wissen, nun ganz klar erkennen dürfen, wo es lang geht. Frage zur Führung durch Gott. Eine ganz wichtige Sache. Da hat die Danksagung ihren festen Platz. Wo keine Danksagung geschieht und nicht Dankopfer ihm dargebracht wird, hört die Führung auf. Erkennen den Weg nicht mehr. Wir verherrlichen ihn nicht und wir vernehmen nicht mehr, was er uns zu sagen hat. Das sind wichtige Zusammenhänge für die, die gerne seinen Weg gehen möchten. Aber nun die Frage, um die es uns eigentlich heute Nachmittag gehen sollte, und das klang schon gestern Abend immer wieder mit an, wie ist denn das möglich, kann ich denn alle Zeit dankbar? Oder noch deutlicher, kann ich denn für alles Danke sagt. Stopp. Zunächst nochmal Apostel schreibt. Stimmt das? Das hat keiner von uns sicher gedacht. Das steht in meiner Bibel. Das steht in eurer auch. Wir haben es gestern gelesen. Epheser 5. Da schreibt er. Sage Dank alle Zeit für alles Gott, dem Vater, im Namen Jesu Christi. Aber die Frage, ist denn sowas möglich? Ist das nicht überspannt? Ich würde nicht nur fragen, ob ich es aus mir oder durch ihn kann, sondern ich meine noch mehr. Ist denn das nicht höchst unvernünftig? Ist denn das sinnvoll, dass ich für alles Danke sagen kann? Mutet er mir hier nicht etwas völlig Sinnwidriges zu? Sage Dank alle Zeit für alles. Und da möchte ich heute Nachmittag deutlich zu machen versuchen, dass Danksagen alle Zeit für alles ein Akt des Vertrauens ist. Ich könnte noch hinzufügen und halte das fest, bewegt das. Diese Danksagung für alles ist eine Frage der Erkenntnis Gottes. So Gott will, werden wir da heute Abend noch ein Stück dazu gesagt haben. Gerade Erkenntnis Gottes. Ein Akt der Erkenntnis Gottes und ein Akt des Vertrauens. Ich meine so, wer Gott wirklich kennt, wer Gott erkannt hat, der muss ihm vertrauen unter allen Umständen. Und wer Gott vertraut unter allen Umständen, der muss Danke sagen. Alle Zeit. Für alles. Lass es mich mal ganz schlicht und einfach sagen. Nochmal, ich rechne damit, wie wir hier um den Tisch sitzen. Das sind Brüder und Schwestern. Das sind Menschen, die haben eines Tages ganz bewusst ihr Leben dem Herrn übergeben. Stimmt das? Oder sagen wir es noch schlichter? Ich habe mein Leben in die Hand meines Gottes gelegt. Und in die Hand Jesu, den er zum Herrn über alles gemacht hat. Ich nehme an, das ist's, was uns miteinander verbindet. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich nehme an, wir haben nicht nur irgendwann einmal unser Leben in die Hände unseres Gottes gelegt. Uns selbst und alles, was wir haben, in seine Hände gegeben. Sondern ich nehme an, wir tun das immer neu. Und sehr wichtig ist einmal eine ganz bewusste, klare Hingabe an Gott. Ich könnte keinen Tag beginnen, ohne dass ich meine Hingabe an ihn erneuert hätte. Dass ich den Bund, der da geschlossen worden ist, erneuere. Dass ich es wieder festmache. Es bleibt dabei. In welcher Form, das mag ganz verschieden sein, aber ich denke, dass wir das tun. Im Frühbete, das kann mal so sein, dass die Hingabe an den Herrn eines Morgens wieder ganz gründlich geschieht. Nicht immer. Aber eines Morgens wieder, da drängt sich diese Hingabe wieder ganz gründlich an ihn zu vollziehen. Dinge, die sich unter vier Augen mit Gott und mir abspielen. Dann sage ich, lieber Herr, aufs Neue nimm hin meinen Leib und deine Sinnen, Kräfte, Glieder, Hände, Füße, die Augen, die Ohren, was wir schauen, was wir hören, die Lippen, was wir sagen, lieber Herr, nimm hin meine Seele. Und alle der Seele innewohnenden Kräfte, nimm hin meinen Willen. Dir ergeben, unter deine Herrschaft gestellt. Nimm hin meine Gedanken, meinen Verstand, meine Vernunft. Von dir gelenkt, geleitet, erleuchtet, nimm hin mein Gemütsleben, meine Empfindungen, meine Reaktionen auf das, was mir widerfährt im Umgang mit den anderen. Nimm hin meinen Geist. Kann sein, dass ich eines Morgens das so ganz ausführlich vollziehe und mein Geist, das heißt ja nicht mein Verstand, das ist Seele. Viele wissen noch gar nicht, was für ein Wunderwerk aus der Hand Gottes sie sind, nämlich dass der Mensch einen Geist empfangen hat. Das ist wie die Antenne, mit der wir aufnehmen, Welle unendlich. Wenn Gott zu mir reden will, redet er zu meinem Geist. Nicht zur Seele. Ich kann es nicht fassen. Er redet zu meinem Geist. Geist und Herz ist übrigens auch eine Einheit in der Bibel. Das Herz hat eine ganz zentrale Bedeutung für Gott. Wenn Gott redet, redet er zum Herzen. Bei vielen hat er immer nur zum Verstand reden können, mit dem Köpfchen. Und der Verstand hindert, dass es durchrutscht ins Herz. Weil Geist und das Herz sind eins. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, der Geist Gottes, der Menschengeist in mir, dass ich ein Kind bin. Aha, kein Tier hat einen Geist. Eine Tierseele gibt es, Empfindungen und was nicht alles. Aber kein Tier hat einen Geist, kein Tier ist je imstande, Gott zu erkennen. Keinem Tier kann Gott sich zu erkennen geben. Keinem Tier kann Gott reden, sich offenbaren, sich mitteilen. Das ist, was uns zur Krone der Schöpfung macht. Wir sind erschaffen und damit berufen zur Gemeinschaft mit Gott, zum Umgang mit dem lebendigen Gott. Und ihm gefällt es, mit mir Umgang zu haben, sich mir mitzuteilen. Mich zu nehmen dann, mich zu senden auch, mich zu gebrauchen, Mitarbeiter Gottes, und was da alles zu sagen wäre. Das ist ein Thema für sich, da könnte man eine Rüstzeit drüber halten, eine ganze Woche. Das Geheimnis und Wunder Mensch. Mensch, da habe ich nur erst ein bisschen daran jetzt anklingen lassen. Wir haben einen Geist. Wir können Gott erkennen. Gott kann sich meinem Geist mitteilen. Oh, wie wichtig, dass mein Geist Gott hingegeben ist. Oh, wie wichtig, dass mein Geist nicht verdunkelt ist durch andere Mächte, durch irgendwelche Erfahrungen, die mich überfluten, dass mein Geist offen ist zu Gott hin, heute, sonst werde ich ihn nie erkennen, nie verstehen, nie begreifen, dass er zu mir sprechen kann, dass er mir seine Gnaden zufließen lassen kann, wieder der Geist empfängt es. Und ich erkenne es. Ein Wunder, also auch meinen Geist. Leib, Seele, Geist, Herr, ich gebe dir es mein Leben. Und dann sage ich vielleicht, und alle meine Wege gebe ich in deine Hand. Mein Weg heute. Ich gebe auch ganz neu meine Frau in deine Hand. Und meine Kinder. Und alles, was wir haben. Unser Wohnen. Auch die Menschen, denen wir heute begegnen, ich gebe sie in deine Hand. Meine Kollegen. Meine Freunde. Meine Feinde. Das ist unser großes, großes Vorrecht, das wir haben. Menschenskind, so ein Vorrecht. Und da leben viele dahin. Und nützen dieses Vorrecht gar nicht. Und vergessen ganz, sich mit allem in seine Hand zu geben. So kann mitunter eines Morgens die Hingabe erneuert werden. Tut ihr das auch manchmal? Und dann wieder. Ist das wie mit einem Blick alles getan? Das ist nicht immer so. Aber ich könnte mir keinen Tag denken, wo ich nicht in ganz schlichter Form, wenigstens in ganz schlichter Form, die Hingabe an ihn erneuere. In seine Hände. Einmal bloß der Gedanke, ganz schlicht, ganz kurz, es ist wahr. Wieder festgemacht. Herr, in deine Hände habe ich es gelegt. Ich kann euch nur sagen, das versäumt nicht. Das ist doch unsere Chance. Und der Heide kann es nicht tun, der kennt Gott noch nicht. Und wir dürfen es tun. Dieser Gott sagt nicht, belästige mich nicht mit deinen lächerlichen Sachen.
Er wartet drauf.
Schon sind die Hände ausgestreckt. Er wartet nur drauf, dass wir es tun in seinem. Wie ganz anders könnte mein Leben verlaufen, wenn ich es immer neu bewusst in seine Hände gebe. Denn das weiß ich, und darum, hier wird es schon deutlich, ein Akt des Vertrauens, auch der Erkenntnis Gottes. Ich weiß doch, das ist der Gott, in dessen Händen alles heil wird, alles gut wird. Das ist der Gott, der die Welt umschlossen hat, der das All umspannt, und es ist zugleich der Gott, der sich um das Lächerlichste kümmert. Wenn wir dazu kommen heute Abend, dann wollen wir mal bloß Stellen lesen, wo uns dieser Gott in den Blick kommt. Ach, so bist du, der das All umspannt und der weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind und der sich um deine Haare kümmert. So sagt Jesus, und Jesus hat nie übertrieben. Frage ist nur, ob wir es so einfältig nehmen, wie es der Herr Jesus uns gesagt hat. Der kümmert sich um meine Haare. Welch ein Gott, so groß in den großen Dingen und genauso groß in den allerlächerlichsten kleinen Dingen. Und der sagt, komm, gib's doch in meine Hände. Das ist der Gott, von dem ich weiß, er liebt mich. Also hat Gott die Welt geliebt. Welt, das keiner ausgenommen. Er liebte mich schon, als ich überhaupt noch nicht nach ihm fragte. Als mir Gott weniger als Luft war. Aber Millionen Menschen leben ohne Gott. Gott weniger als Luft. Schrecklich, was wir Gott antun. Wollt ihr es auch so machen? Und dann sagt der Kinder Gottes, ist denn Gott Luft? Er liebt. Er liebt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gibt. Weil es keinen anderen Weg und keine andere Rettung aus Hölle, Tod und Verdammnis gibt, hat er gesagt, geh du für sie in Hölle und Tod und Verdammnis. Du, oh mein Jesus. Und dann hat er gesagt, und nun rette die, die zu dir kommen. Und reiße sie aus der Hölle. Und reiße sie aus dem Tod. Und befreie sie aus der Verdammnis. Oh. Was hat es gekostet, dass ich überhaupt Kind Gottes sein darf? Ich elender Kerl. So liebt Gott. So hat Gott die Welt geliebt. Durch seinen eingeborenen Sohn da. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ich kenne Gott. Ich kenne Gott. Golgatha, dort hängt er, der Sohn Gottes, für mich gegeben. Ich kenne Gott, so liebt Gott. Sag mal, ist es denn da schwer, alles, aber auch alles in seine Hände zu geben? In diese Hände? Oder in die durchnagelten Jesus-Hände? Mir ist das immer so wichtig, auferstanden. Und dann begegnet der Auferstandene seinen Jüngern, er tritt mitten ein. Womit weist er sich aus? Dass er es ist, die durchnagelten Hände und Füße, die offene Seite. Auch der Auferstandene trägt noch die Nägelmal in seinem neuen Auferstehungsleib und Herrlichkeitsleib. Der Auferstandene, der jetzt unter uns gegenwärtig ist, Kraft seiner Weisung, ist derselbe, der damals am Kreuz gehängt hat. Und geliebt hat bis zum letzten Atemzug. Ich nehme es auf mich. So liebt er. Schaust du ihn immer wieder an? Wenn jemand irre werden möchte an der Liebe Gottes, der blicke auf die Wundmale Jesu, für mich ans Flugholz angenagelt. Geliebt bis zum letzten Abendzug. Losgekauft, nicht mit Gold oder Silber. Da hätte alles Gold und Silber der ganzen Welt nicht gereicht. Und kein Engel hätte es tun können, aber er hat es getan. Ich opfere mich für euch. Ich gehe für euch in der Hölle, damit ihr raus dürft. Ich nehme auf mich die Wucht der Sünde, damit sie von euch genommen sein. Was es ihn gekostet hat, was es ihn gekostet hat. Schau die Nägelmale in seinen Händen. Und in die Hände sollte ich nicht mein kleines Schicksal legen? Mit Freude. Jetzt gleich wieder. Mach's nur jetzt gleich im Herzen fest. Oh Jesus, alles in deine Hände. Ja, es bleibt dabei. Völlig und ganz, Geist, Seele, Leib, was ich bin, was ich habe, Geld und Gut, alles. Mein Weg und mein Schicksal. Ich lege das in diese allerbesten Hände. Merkt das jetzt? Das ist ein Akt des Vertrauens und Vertrauen wieder, weil wir ihn doch kennen. Und wer ihn kennt, muss ihm vertrauen. So, sind wir bis jetzt eins? Ich hoffe. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind noch nicht fertig. Und habe ich mich selbst und alles in diese Gotteshände gelegt, gegeben, dann ist nichts logischer, ich sage das sehr bewusst, nichts logischer, als dass ich, wenn das geschehen ist, alles, was auch komme, aus diesen Händen nehmen. Ist das nicht Logik? Aber natürlich. Nun weiß ich, was jetzt geschieht, das ist der Weg des Herrn. Und nun weiß ich, gäbe es einen besseren Weg als den, den mich jetzt heute führt, dann würde er mich den anderen, den besseren führen, aber das ist der beste. Vielleicht geht es jetzt auf einmal in Nacht, dann bleibt die Luft weg. Und ich darf sagen, Herr, in deine Hände habe ich sie gegeben. Lob und Dank, genau richtig. Oder meinst du, dass er es dann verkehrt gemacht hätte? Meinst du, dass er hinterher sagen müsste, oh, das habe ich ganz übersehen. Das habe ich gar nicht bedacht. Oder meinst du, dass dann auf einmal der Teufel sich einschalten könnte und der Herr sagen müsste, tut mir leid, der hat mich überlistet, der ist mir mächtiger geworden. So tun wir manchmal. Wir geben es in seine Hände und dann sagen wir, der Teufel hat. Statt nun zu wissen, es ist in deiner Hand und Lob und Dank. Wir sagen es noch einmal. Wenn ich weiß, er ist es, es ist in seiner Hand, dann kann ich auch für alles, ohne es im Augenblick noch zu verstehen, zu begreifen, wieso und warum, aus dieser Hand nehmen, es war ihm der Gedanke da. Dort ist der Schlüssel zur Danksagung alle Zeit für alles. Das ist ein Akt des Vertrauens zu ihm. Es ist in deinen Händen, Lob und Preis sei dir. Das ist alles recht und gut so. Es gibt nichts Besseres als dieses. Danke mit Paulus, dass wir jetzt hier drin stecken. In diesem Loch. Lob und Preis, du steigst da hinten auf. Und kein Klagelied, nicht eitel die alte Leier. Ein Hymnus. Das ist für Paulus und Silas offenbar überhaupt keine Frage, dass wir jetzt hier drin stecken. Das ist das Werk und der Weg unseres Herrn. Anderes Beispiel von Paulus. Wer es zu Hause nachliest, soll es tun, oder wenn er dann zusammenkommt, nebeneinander auch mal diese Stellen nachlesen, da kann man eine ganze Zeit sich mit dem sehr beschäftigen, was uns eben jetzt bewegt. Ich versuche nochmal so ein Stückel davon auszuschicken. 2. Korinther 12, notiert euch das Kapitel, und da schreibt Paulus von wunderbaren Gnadenerfahrungen, die er gemacht hat. In dem Zusammenhang erwähnt er auch den Pfahl im Fleisch. Etwas, was ihm immer wie ein Hindernis erscheint. Also wenn man so einen Stachel eigentlich ist gemeint, das Stecken des Treibers, der vorne diesen Widerhaken hat, im Orient wird das Vieh nicht mit der Peitsche angetrieben, sondern mit der Widerhaken sind die Flanken hängen. Und wenn dann ein Vieh dagegen ausschlägt, da geht es ums Tiefe rein. Und das meint er mit dem Pfahl im Fleisch. Was es im Einzelnen ist, ist halt gar nicht dran, darüber zu reden. Es genügt zu wissen, dass Paulus gebetet hat, und zwar nicht nur einmal und zweimal, sondern dreimal, und gesagt, lieber Herr, nimm mir doch das Wort. Ich könnte doch viel besser für dich arbeiten, wenn das nicht wäre. Er schreibt im Übrigen dazu, dass da ein Satansengel, bitte sag das mal, 212, ein Satansengel ihn mit Fäusten schlägt. Das war doch kein Zuckermännchen. Von einem Satansengel traktiert werden, geschlagen sein. Und er hat gesagt, nimm mir das doch weg. Wie er es dreimal gesagt hat, da antwortete er ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in Schwachen zu vollen Entfaltung. Aha. Das war eine Lektion. 2. Korinther 12. Wenn des Herrn Kraft in mir wirken soll, ist es nötig, dass meine menschliche Kraft ausgeht. Meine menschliche Kraft hindert mich. Viele denken, meine Schwachheit ist mir im Wege. Nein, meine Kraft. Der Satansengel hatte einen Auftrag vom Herrn zu erfüllen, leider nichts. Denn Paulus in Schwachheit zu halten und ihn immer neu bewusst zu machen, ich nicht, ich kann nicht. Damit die Kraft Christi in ihm werden kann. Ne? Und nachdem er die Antwort gekriegt hat, so reagiert Apostel Paulus. Augenblicklich. Da rühme ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit. Nun ist der Fall klar. Solange es Gott gefällt, soll der Engel weiter mich traktieren. Damit deine Kraft in mir wirken kann. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt er dann. Seht ihr das? Es ist ein richtiger Satansengel, der dort etwas am Apostel zu erleben hat. Aber nur, weil es dem Herrn so gefällt. Der Satansengel ist für mich komisch. Er kann nur, was der Herr geschehen lässt. Der Herr braucht ihn. Und darum muss er fliegen. Wir rechnen viel mehr mit dem Teufel als mit dem Herrn, dass er am Werk ist. Geben Sie seine Hände und dann tun wir, als hätte er uns vergessen. Und er vergisst nicht. Also können wir nicht helfen. Und er ist der Allmächtige. Dann ziehen wir es lieber aus seinen Händen, dann fangen wir an zu jammern, wo wir loben sollen. Durchloben und du wirst sehen, wie er es herrlich hinausführt. Die Jünger, ich muss immer an die Jünger denken. Die Jünger Jesu, das sind Schüler. Jünger heißt eigentlich Schüler zu Deutsch. Und Jesus ist der Meister. Bei ihm lernen sie, wie es lang geht, wie es sein muss. Viele Lektionen haben sie da gelernt, jeden Tag eine neue. Und manchmal auch die alte immer wieder. Viele Lektionen. Und eines Tages hat er seine Jünger ausgesandt. Da haben sich die ersten Sporen verdient. Da muss man so ganz dumm menschlich sagen sollen. Er hat sie ausgesandt, Evangelium zu predigen. Das war Praktikum. War noch nicht ihre eigentliche Sendung, das Praktikum war das. Und da hat er ihnen eine Vollmacht mitgegeben. Er wird keinen losschicken, ohne etwas mitzugeben. Da hat er ihnen Vollmacht gegeben, über die Dämonen sie auszutreiben, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken. Reich Gottes zu verkündigen. Und die Jünger ziehen los und die Jünger kommen wieder und sie kommen hochbeglückt zurück. Sind selber am allermeisten verwundert, dass die Dämonen tatsächlich ausgefahren sind. Das ist immer so, wenn man Geister austreibt im Namen Jesu, wundert mich selber am meisten, dass sie tatsächlich weg sind. Es ist immer er, der da handelt durch den anderen. Kommt hochbeglückt wieder. Schön. Aber noch am Abend desselben Tages, wo sie wiederkommen, hochbeglückt über dem, was sie wieder haben, wir praktizieren können, lernen können, das ist was Schönes, charismatisches Leben. Das war ein charismatisches Hoch im Leben der Jünger. Noch am selben Abend lesen wir, Jesus trieb sie ins Boot. Seltsam, hm? Er treibt sie nach diesem charismatischen Hoch. Kommt eine ganz andere Lektion, unmittelbar aufeinanderstoßen. Er treibt sie ins Boot. Also jetzt mal los, ab ins Boot, fort ins Boot. Er selber entlässt dann die Leute, die Jünger ins Boot. Und der Herr Jesus wusste, das wird eine Nacht die sie nicht vergessen. Wo sie nicht die Hand vor den Augen mehr sehen, so schwarz ist die Nacht. Wo der Sturm über sie herfällt. Und das Boot jeden Augenblick zu Ketten droht. Alte, erfahrene Seeleute sitzen da drin und sie schreien. Wenn die schreien, das will was heißen. Und die Wellen schlagen ins Boot, absaufen, jeden Augenblick denken sie absaufen. Charismatisches Hoch und jetzt so ein Tief. Der Not, der Angst. Das gehört zum Jüngerleben dazu. Jesus trieb sie in die Not. Er wusste, das kommt. Das gehört auch dazu zur Nachfolge Jesu. Nicht bloß Schlagsahne. Und er lässt sie lange drin. Erste Nachtparabel, zweite Nachtparabel, dritte Nachtparabel, vierte Nachtparabel, dann, das ist unmittelbar vor Tagesanbruch. Da kommt einer über die Wogen. Und die Reaktion der Jünger und des Petrus, sie schreien erneut. Was schreien sie denn? Ein Gespenst! Und aus Nacht und Not kommt die Antwort. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Solche Leute sind wir vielleicht auch, und ich kenne viele Kinder Gottes, an ihrer Gotteskindschaft nicht gezweifelt. Aber die rechnen eher mit Gespenstern als mit dem Herrn Jesus, wenn es mal durch Tiefen der Not geht. Und vergessen ganz, es ist der Herr, dem sie ihr Leben in die Hand gegeben haben und der sie nun diesen Weg führt, ab ins Boot. Und das zum charismatischen Hoch unbedingt und unmittelbar daneben. Solches Tief der Not gehört. Die Jüngerbereitung, da ist beides nötig. Eins wie das andere, der Herr weiß, was dran ist. Das sind die Lektionen, wo der Glaube wächst. Wo das Vertrauen sich mäht, wo er immer bloß drauf wartet, wird er jetzt mich loben und preisen? Paulus, Silas, die haben das begriffen. Die haben es nicht mit den Jüngern gemacht. Alles aus. So tun es viele, schreien, wehklagen. Gott, du hast mich ganz vergessen, ganz verlassen. Wie könnt ihr denn? Und im rechten Augenblick, er ist da. Und da ward es ganz still. Von solchen Erfahrungen könnte man vieles mitteilen. Tief in der Not. Und wir durften den Herrn in der Not preisen. Dann ein Friede. Alles still. Alles gut. Und das sind die Nachtstunden, in denen wir den Herrn besser kennenlernen als in den Lichtstunden. Und wo wir ihm immer völliger Vertrauen lernen. Keinen Augenblick vergessen, nie abgegeben. So bereitet er uns für jeden Weg. Denn Weg mit Jesus, was habt ihr euch denn vorgestellt mit Weg mit Jesus? Hat er nicht gesagt, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selber und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Ach so, er macht keine Hehl draus, was uns bevorsteht. Wer Jesus erwählt, erwählt Kreuz in seinem Leben. Aber mit dem Kreuz kommt Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Das gehört auch dazu. Dass wir uns frei machen von allen falschen Vorstellungen eines Lebens mit Jesus. Wie viele, wenn es alles gut und wie am Schnürchen geht, da sagen sie, liebe Gott ist, und der ist mit mir zufrieden. Und wenn es ganz anders ist, dann hat der liebe Gott mich verlassen. Als wenn er mich mitten in der Nacht mit drin wäre. Der Jesus, der zum Kreuz gegangen ist, und der sagt, lass mich mein Leben in dir nehmen. Ihr müsstet gehasst werden von jedermann, um meinen Namen zu nennen. Dafür bereitet er uns, dass wir fähig werden, bei ihm auszuharren, auch im Dunkeln und auch in der Not.
und auch um Lektionen bei den kleinen
Söhnen, Sohnen und dann lässt du uns manchmal ein Stück länger gehen und denken, lobst du immer noch, dankst du immer noch, vertraust du immer noch und wie in der Falle. Und dann geht es dann an. Das sind innere Zusammenhänge. Wir müssen erkennen lernen, die Wege unseres Herrn. Und was da geschieht, es gehört alles mit hinein zur Bereitung für unsere große, herrliche Berufung, jetzt und in der Zeit. Es gehört alles mit hinein. Alles. Da gibt es auch Strecken der Traurigkeit. Wurde früher viel gesungen, das Lied, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Auch manchmal kann man das auch singen, ich habe es auch gerne gesungen. Aber es haut nicht ganz hin. Alle Tage Sonnenschein. Stellt euch mal vor, jetzt regnet es nun immer. Und man freut sich, wenn man wieder Sonnenstrahl. Nein. Aber stell dich mal vor, bloß ein Jahr alle Tage Sonnenschein. Und das zwei Jahre und das drei Jahre, da leben wir in der Wüste. Ist doch wahr. Geht gar nicht. Dann schmachtet alles nach Regen, dann freuen sich, wenn schwarze Wolken kommen. Der Herr weiß das ins rechte Mischungsverhältnis zu bringen, bei jedem Einzelnen. Übrigens behandelt er jeden individuell. Das ist immer so wunderbar, jeden anders. Höchst individuell. Seiner Berufung gemäß, seiner Führung gemäß, seinem Stand gemäß, wie er jetzt ist und wo er steckt. Jeden höchst individuell. Ein wunderbarer Herr. Wunderbarer Herr. Kann ich nur sagen, ganz vertrauen. Gib's nur seine Hand. Und guck dann auch nicht auf den anderen, der vielleicht ganz anders führt. Lass das mal. Er geht seinen Weg mit dir. Es gehört alles mit hinein. Alles gehört mit hinein. Dass wir seine Weise erkennen, seine Weise begreifen. Und wenn einem das dämmert, dann ist das überhaupt keine Frage und kein Problem mehr. Dank sagen, alles sein. Für alle. Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus. Kein Problem, kein Problem. Wie könnt ihr anders? Ich bin so glücklich, dass man das so schlicht sehen darf. Dass es keine großen Weisheiten sind. Nur eine Frage des kindlichen Programms. Vater, wie bist du so gut? Oder wir kennen doch das Kind. Wenn wir dich haben, kann es nicht fahren. Teufel, Welt, Sinn oder Tod. Du hast den Händen. Das ist der Schlüssel. Sonst braucht man ja unser Leben nicht in seine Hand zu geben. Nur dann es nicht in seiner Hand liegen lassen wollen und aus seiner Hand nehmen wollen. Da brauchen wir es doch gar nicht. Du hast es in Händen. Kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Unter allen Umständen, ganz egal was. Wie nur heißen mag die Not. Drum, darum, wir dich ehren. Dein Lob vermehren mit hellem Schalle. Freuen uns alle zu dieser Stunde und die ist vielleicht ganz dunkel. Halleluja! Wir jubilieren, heißt es, und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort oben mit Herz und Munde. Halleluja! Das ist die ganze Wahrheit. So ganz schlicht, simpel, einfach. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Wenn du das weißt, weißt alles. Und dann gehst du durch alles und durch. Und dann klingt immer im Herzen, und unser Herr geht gut. Und unser Herr geht mit. Ich weiß, es ist sein Weg. Wenn es sein Weg ist, danke. Oder wolltest du ihm sagen, wie er es richtig machen muss? So klingen viele Gebete, was da dem Herrn erzählt wird, wie er es machen soll. Und er wird den ihm manchmal den Kopf schütteln. Das weißt du wohl besser. Der Herr ist so vornehm, dass er dann macht es nicht selber. Er wird nicht so vornehm. Da drängt sich keiner aus. Es sei denn, wir überlassen es ihm, wo es lang geht. Und da sage ich, er führt herrlich. Sein Rat ist wunderbar, er führt herrlich. Das ist nichts als eine Verfangenheit von Vertrauen gegenüber. Unter allen Umständen. Und wenn ich unter allen Umständen vertraue, dann danke unter allen Umständen. Vertraut ihm doch auch im Dunkeln. Mach es wie die kleinen, unnötigen Kinder. Wenn wir nicht immer am Schürzenzippel der Mutter hängen können, dann schreien sie schon. Wenn die Mutter bloß mal hinausgegangen ist, in die andere Stube, oh, was, als wenn die Welt unterging. So machen wir das. Und im Finstern gleich gar nicht. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn doch, ihr nicht? Ob man ihn kennt, das weist sich aus in der Danksagung. Alle Zeit, ja. Eine Frage des Kennens. Darf ich mal euch bitten, eine Bibelstelle mit mir zu lesen? Hebräerbrief. Wollen wir nur quer durchs Wort gehen? Es ist immer die ganze Bibel, die uns das sagt. Die Bibel sind nicht verschiedene Aussagen, die es widersprechen, sondern gehen rote Faden vom ersten bis zum letzten Kapitel an. Das ist eine große innere Einheit durch den Geist Gottes. Hebräer 13 schlagen wir mal auf. Und da ist es der 15. Vers, den wir uns mal ein klein wenig angucken. So lasst uns nun durch ihn, nämlich durch Jesus, von dem vorher die Rede war, lasst uns durch Jesus Gott alle Zeit das Lobopfer bringen. Lasst uns durch ihn, den Herrn Jesus, Gott alle Zeit, habt ihr es schon wieder, das Lobopfer bringen. Jetzt geht's weiter. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das müssen wir uns noch ein bisschen deutlich. Ein ganz wesentlicher Vers. Erstens, es geht wieder ums Lobopfer, nicht bloß Dankeschön. Lobopfer. Manchmal ein Lob, wo ich erst eine Weile atmen holen muss. Es hat Situationen in der Familie gegeben. Wir haben unsere Kinder ganz in seine Hände gelegt, unser Vorrecht. Und wo es mit Kindern manchmal lang geht. Und dann kam die Praxis des Alltags. Und dann brauchen wir immer Faustdick. So an dem einen wird uns die Freude haben. Und der andere, das ist dazu da, dass wir es loben lernen. Lob auch. Da hat es manchen Abend gegeben, der mal dann niederknien und sagen, meine Frau nicht. Und nochmal den Tag überdenken, das geschieht recht. Ne? Wir haben es früh in seine Hand gegeben und dann wollen wir ihn abends preisen, wie seine Hand es geordnet hat. Da hat es nicht nur einmal, wer weiß wie oft, Situationen gegeben, wo wir tief Luft geholt haben. Darf er jetzt Danke sagen? Und dann haben wir Danke. Lobopfer alle Zeit. Aber das ist wiederum nur möglich durch ihn, durch Jesus. Das ist ja er und sein Geist in uns. Ohne den nicht denkbar. Und sage ich, ich könnte das Thema nicht behandeln mit solchen, in dem nicht der Geist Gottes wohnt. Für die sind das böhmische Dörfer. Und ist das wie chinesisch. Durch ihn ist das möglich. Unter allen Umständen das Lob auch unterbringen. Und wenn man tief Luft holen muss, der Geist. Und oftmals es gar nicht fassen kann. Ja, meine Vernunft kann mich nicht beraten. Aber ich will dem Geist folgen und nicht meiner Vernunft. Und der Geist sagt, bring Lobopfer. Vertraue mir, heißt das. Ne? Vertraue mir und lobe mich. Durch ihn. Und dieses Lobopfer, das will ich immer wieder und in jeder Situation, über was mir auch widerfährt, von der Welt oder von den Brüdern her. Und da tut es besonders weh. Das ist solches Lobopfer. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Bekennt ihr seinen Namen? Bekennen und kennen gehört übrigens zusammen. Wer ihn kennt, muss ihn bekennen. Wir haben ihn kennengelernt, den Gott, der die Welt liebt. Den Gott, der wunderbar ist und Rat heißt und Kraft heißt und Held und was er für herrliche Namen hat. Wir kennen ihn. Der sich offenbart hat, dass er in Jesus immer neu mir zu erkennen gibt. Vertraue mir, ich bin der Vater der Liebe, der Allmächtige. Vor dem er ausreißen möchte, wer kann seine Herrlichkeit ertragen? Und zu dem muss doch hinwenden und sagen, lieber Vater,
Wir kennen ihn. Und nun das nächste, wir bekennen oder verleugnen wir.
Das gibt's auch. Wir kennen ihn, und wenn wir ihn bekennen sollen, sind die Lippen wie zugeklebt.
Und wenn wir ihn bekennen sollen, dann schämen wir uns.
Aber er hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wenn ich den Herrn Jesus bekenne, vielleicht ist mir so schwer jetzt.
Ach, da muss man dann erst die Luft holen.
Und endlich. Vielleicht das ganz schlimmste Wort im Fall ist. Mitten in diese Situation hinein, die Sie gerade gelernt haben, worin ich gefordert bin. Ich bekenne. Und wenn ich ihn bekenne vor Menschen, dann steht Jesus vor dem Vater und bekennt ihn. Der Vater, den kenne ich. Vater, den kenne ich. Sag ihn nach. Den Händler da, den kenne ich. Den Küttner, den kenne ich. Er sagt auch, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen. Petrus hat verleugnet. Der hat gesagt, den kenne ich nicht. Ich kenne ihn nicht, weil kein Mensch redet. Und wenn Gott mich verleugnet, dann sagt, wenn Jesus mich vor dem Vater verleugnet, dann müsste er sagen, ich kenne ihn nicht.
Das ist ein ungeheures Wort.
Ja. Wir bekennen.
Ja.
Mit Worten. Mit Worten. Die Lippen sind angesprochen worden. Die sagen, Bekenntnis im Leben, im Wandel. Nein, hier geht es um das Lippenbekenntnis, Bekenntnis der Lippen. Wir bekennen unseren Herrn. Wir bekennen diesen Gott. Wir sagen, dass wir ihn kennen und was für ein herrlicher Gott das ist. Wir sagen es der Welt. Wir sagen es einander. Wer aber das ausspricht, wie herrlich Gott ist, der muss das Lobopfer darbringen. Sonst ist das ein himmelschreiender Widerspruch, dass ich mit den Lippen ihn bekenne und dann jammer ich rum und bedauere mich und lass mich bedauern und schimpfe über die Verhältnisse, über die Regierung, über die Schweinerei, über die wirtschaftlichen Zustände oder was ich nun gerade nicht. Die Kinder, eine Schande, was machst du mir bloß von Not? Und nun geht die ganze Flut los und streicht damit alles, was ich erst bekannt habe, durch. Und die nicht loben und jammern, sorgen, schimpfen, geben damit vor aller Welt deutlichst zu erkennen, dem Gott kann man nicht vertrauen. Er macht alles verkehrt. Da kann man nichts weg, in seine Hand zu geben. Da streicht man jede Predigt, die von der Kanzel gehalten wird, durch. Oben wird Vertrauen gepredigt und unten, da sitzen wir und streichen das alles durch mit dem, was wir ihnen vorlegen. So meint er das, das ist das Lobopfer alle Zeit ist die Frucht, das erwächst aus dem Bekennen seines Namens. Wenn ich ihn kenne, muss ich loben. Und das wächst auch schön, wie sehr barmherzig eine Frucht muss wachsen. Vielleicht ist erst ein ganz kümmerlicher Ansatz bloß, noch so ein grünes Ding. Noch ein kümmerliches Lob. Vergesst es noch, ich muss mich erst wieder daran erinnern. Ach, wieder schief, wieder verkehrt gemacht. Lass dich gar nicht irren. Geh weiter, pack sofort wieder an. Er schimpft dich nicht mal aus. Das nächste Mal packt es an und macht es besser und macht es anders. Aber wir wollen ihn loben. Lieber ihn bekennen. Wir wollen ihn unbedingt und unter allen Umständen und über allem loben und preisen und ehren. Das ist unser Auftrag. Ein Wort, das der Apostel Paulus gesagt hat, geschrieben hat im Epheserbrief, wieder an die Gemeinde in Ephesus, die haben wir schon ein paar Mal gehabt, erst und heute. Da hat er geschrieben, in der Bibel steht da wieder, manchmal ist es nicht so ganz, wie man es sagen möchte, kann ich den Vers nicht aus dem Kopf sagen. Das steht geschrieben, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist wieder sehr dünn, diese Übersetzung, die ist dünn. Da würde ich jetzt jeder sagen, etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit, da bin ich auch schon ein bisschen. Da können wir zufrieden nach Hause gehen. Und in Wirklichkeit steht im Griechischen da, damit wir da seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist noch mal da. Wozu bin ich denn überhaupt da? Wozu bin ich denn da? Die Frage muss ich noch beschäftigen. Gute Geschäfte zu machen? Das Leben zu genießen? Kinder zeugen? Oder was? Karriere machen? Großen Namen? Reichtümer anzusammeln? Sicher zu leben? Bin ich dazu da? Nein. Bin ich nicht dazu da. Ich bin da, so zeigt es uns da.
Apostel durch den Heiligen Geist. Ich bin da zum Lobe seiner Herrlichkeit.
Welcher Vers ist denn das? Er hat es gerade aufgeschlagen.
1 Vers 12, richtig, stimmt, ja. Ja, also ja. Schreibt es euch noch deutlich, wir sind da, auf dass wir da seien, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Jetzt weiß ich meine Bestimmung, so sieht es Gott. Seine Herrlichkeit unter allen Umständen zu preisen, das ist immer da. Und darüber werden wir überströmt von Gott und werden Kräfte des Geistes wirksam. Kraftfelder, wo gelobt und gepriesen wird unter allen Umständen, sind Kraftfelder des Geistes. Und werden andere angezogen, vom Magneten, verwandelt, vom Magneten, aneinander gebunden, vom Magneten. Er wartet das Lob. Das alles. Das alles. Darf ich noch ein biblisches Beispiel anfügen? Mal ganz anders. Habt ihr noch so viel Musik?
Ja. Ein schöner
Durch. Ein schöner Durch. Also wenn der Opa sagt, na, auch schlecht. Dann kennst du die Jungen erschreckt. Mal ein ganz anderes Beispiel. Altes Testament ist wie ein Bilderbuch. 2. Mose 33. Nur mal als eine kleine Hilfe. Auch meiner Gunst gut, sowas zu wissen. Das Alte Testament, das ist wie ein einzig großer Anschauungsunterricht Gottes. Das ist Bereitung auf das Eigentliche, Jesus und das Reich. Und noch nicht das Zeitalter des Heiligen Geistes, der ausgegossen ist über alles Fleisch. Und der Geist der Kindschaft noch nicht gegeben, weil die Erlösung noch nicht geschehen ist. Und wenn dann so der Opferkult geschieht, was da alles so gehandelt werden muss, das ist wie Anschauungsunterricht, wo er es ihnen vorher deutlich macht, wenn es dann kommt, dann ist es geil. Auch der Weg des Volkes Israel ist wie ein Anschauungsunterricht. Und der Paulus greift dann zurück. Weg durch die Wüste. So ist unser Glaubensweg. Ich weiß nicht, in solchen Zusammenhang kann man, glaube ich, heute mal drauf. Und da erzählt wird, dass sie in Elim sind. Elim ist eine Oase in der Wüste. In der Wüste rum Sappen ist ja nur kein Hochgenuss. Trocken. Fehlt alles schön, grün. Saftig. Kann man nicht mal richtig durchstellen. Wüste. Elendschäher. Vor allem nicht die Masse. Kein Schlaraffenland. Aber immerhin. 12 Brunnen sind dort. Und 70 Palmbäume. Ist schon was. Wenn man immer bloß in der Wüste rumgelaufen ist, da erscheinen dann 12 Brunnen wie das Himmelreich. Und 70 Palmbäume. Das Grün ist wieder zu sehen und da gibt es auch Früchte zu essen. Elend, Oase. Gott weiß, wann ein Elend dran ist. Wo man sich nochmal ausruhen darf. Wo es so schön ist. Manchmal ist es ein Urlaub. Wo nicht bloß die Badehose dran ist, sondern auch noch ein bisschen was anderes. Geistlicher. Oder manchmal ist es eine Rüstzeit. Manchmal ein Tag, wo uns besonders begegnet. Das kann der Herr. Da kann er ihn so beschenken. Elend. Wenn sie dem verheißenen Land näher kommen wollen, müssen sie aus Elim raus, dann geht es wieder in die Wüste. Wenn sie dem verheißenen Land näher kommen wollen, führt er sie in die Wüste. Und wenn es in die Wüste geht, weiß ich, jetzt geht es vorwärts. Wenn ich in solchen schönen Tagen bleibe, dann weiß ich, jetzt sitzt man erstmal still. Es geht nicht vorwärts. Wir haben völlig falsche Maßstäbe, die nicht an der Bibel orientiert sind. Wenn der Herr ins Dunkel führt, heißt jetzt geht's weiter. Komm, es geht weiter. Wenn es mal wie Wüste wird, komm, es geht weiter. Herrlich, wenn das Wort einem so aufschließt, ein Schmecken von der Morgen, dann kann es sein, dass man einen Tag, meine Frau, wie verschlossen und es tut dich nicht. Ich bin mir auch nicht bewusst, wo will ich es verhindern? Graben und nicht in die Ruhe. Guck mal in den Spiegel, wie ich aussehe. Das eine bis andere gehört dazu. Wenn es manchmal so trocken ist, sag mir, es geht weiter, Lob sei dir. Es geht weiter und Ziel näher, Lob sei dir. Morgens hat er kommt mit hohem Mund auf. Lass wieder so hin. Die göttlichen Maßstäbe sind anderer Art als unsere menschlichen Maßstäbe, die wir anlegen. Und hier nun was ganz Besonderes. Ein herrlicher Anschauungsunterricht in dem Kapitel. Ich zeige euch die Verse und ihr habt eine Menge Stoff, was wir behandeln miteinander. 2. Mose 33, Vers 12 bis 23. Das könnt ihr mal auch miteinander langsam lesen. Ich will jetzt nur mal sagen, was dazu zu sagen ist. Und es gehört dann Noch dazu vom nächsten Kapitel, der sechste Vers. Was ist denn hier geschehen? Ich will euch die Situation schildern. Lagebericht. Israel in der Wüste. Mose, der den Auftrag hat, sie ins verheißene Land zu bringen. Es ist Sinai-Situation. Mose ist vom Sinai runtergestiegen. Und da waren sie gerade dabei, das goldene Kalb zu umtanzen und anzubeten. Für Mose eine bittere Enttäuschung. Mal menschlich gesagt, und das ist die Situation des Kapitels, ja, der Mose steht bis oben hin. Das gibt es auch, wenn man Hirt in einer Gemeinde ist. Der Evangelist, der kreuzt nur einmal auf. Dann hat er so und so viele Abschüsse, die er verbucht, und dann zieht er weiter. Und der Hirt bleibt da. Und die Herde weiden und zusammenhalten und weiterbringen, da geht es durch immer neues Sterben. Der Evangelist stirbt einmal, der Hirt hundertmal. Immer neues Sterben. Und da heißt es manchmal auch, Herr, wie lacht. Ich muss bekennen, dass ich nie mit Seufzer aufgestiegen bin. Herr, wie lange. Der Mose, das ist auch so eine Art Seufzerkapitel hier, beinahe ins Hadern kommt. Kann auch passieren, wenn man hadert. Mit Gott hadern, habt ihr auch schon gemacht. Ich glaube, es tut mir nicht so, als wenn das alles nicht wäre. Mose tritt mit der ganzen Not dieses Halsstange hier auf. Und ich soll sie nach dem Weißen Land bringen? Durch die Wüste durch. Tritt mit der Not vor Gott schon, wie die da mit unserem Leben vor ihm bringen. Mose erinnert Gott an das, was er gesagt hat. Führe das Volk hinauf, hat er gesagt. Und jetzt lässt du mich niemals wissen, wen du mit mir senden willst. Oder doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Er sagt, die ganze Situation, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Hast gesagt, führe, und jetzt sagst du mir nicht, wie. Und sagst mir nicht, wer noch mitgeht. Ist alles wie von Gott verlassen. Dann sagt er, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, lass mich doch deinen Weg wissen. Sagt er mal, habt ihr mich auch schon manchmal so gebeten? Ja, wer deinen Weg wissen? Dürfen wir auch, gell? Ja, lass mich doch deinen Weg wissen. Wo geht's denn nun lang? Ich hab's bis oben hin. Und ich soll sie führen, hat er gesagt. Aber wo geht's denn lang? Lass mich deinen Weg wissen. Da kriegt er eine Antwort von Gott. Vers 14, Gott sagt, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Beachte das bitte mal, Gott sagt nicht den Weg. Also pass mal auf, es geht hier lang und dann auf die Station. So ein paar Jahre vorwärts, möchte man doch gerne wissen. Ne? Die Kartenhexe, die tut, als wüsste das. Vor ein paar Jahren vorwärts. Und Gott sagt, nein, ich gehe vorne weg. Langt er das nicht zu? Alles auf Vertrauen gestellt. Der Herr hat es in Händen. Genügt dir es nicht, ich gehe vorne weg. Nachfolge, das heißt nicht, dass wir wissen, wo es lang geht. Es genügt, den nächsten Schritt zu wissen. Mehr zeigt er normalerweise nicht, wo es nicht unbedingt sein muss. Wegen bestimmter Entscheidungen, die wir zu Gott haben. Den nächsten Schritt, so ist unser Herr, kennt ihr ihn so? Immer den nächsten Schritt. Vor uns dunkel, aber wenn wir zurückschauen, ist alles Licht. Mein Angesicht soll vorne weggehen. Ich bin da. Darin liegen alle Garantien, auch für uns. Als es in seine Hände gegeben, darin liegen alle Garantien. Er hat es nicht. Der Mose langt es nicht zu. Der Mose sagt, Vers 18, ach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das ist ungefähr, als wenn wir sagen, Herr, gib mir mal so richtig schönes Gnadenerlebnis und ach, dann will ich wieder weitergehen. Richtig schönes Lichterlebnis und dass ich es mal wieder zu schmecken kriege, du bist da und ich fühlen kann und sehen kann und erleben kann. Wollte ich was erleben. Lass mich doch wissen, mal deine Herrlichkeit. Na, na, geh ich wieder mit diesem Becken da. Und kriegt zur Antwort, A, ich will an dir vorübergehen lassen, all meine Güte. Ich will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Aber, Herr 20, mein Angesicht darin ist es. Das heißt, ich bleibe vor dir wie in der Verhüllung. Und nun der herrliche Anschauungsunterricht, von dem ich sprach. 21 bis 23. Und die Verse geht da besonders. Da sagt Gott zu Mose, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen. und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir her sehen. Aber mein Angesicht kann er nicht sehen. Ich will es euch deutlich machen, worum es geht. Das ist ein ganz herrlicher Anschauungsunterricht. Gott handelt mit uns wie mit kleinen Kindern, dem er Anschauungsunterricht gibt, ein bisschen da aufhängt oder in der Kinderfibel, also ein Bilder dabei, versteht man es besser. Wie mit Kindern handelt Gott mit uns. Sag mal, du willst gerne Herrlichkeit sehen.
Schön.
Sie soll dir nahe kommen. Aber jetzt tritt auf den Felsen. Das ist ein Fels. Sinai Gebirge. Großer Fels. Ja? Mose tritt auf den Felsen.
Wir wissen, dass das eine Symbolik ist.
Im Neuen Testament, der Paulus sagt, der mitfolgende Fels ist Christus. Das ist ein Symbol des Christus, gegründet auf diesem Holz. Bleib stehen auf dem Fels Christus. Der trägt. Er trägt dich, du gehörst ihm, er hält dich, er trägt. Das ist ein. Bleib gegründet auf dem, was er für dich getan hat. Halt das fest. Bleib stehen auf Jesus. Das Zweite. Und dann soll meine Herrlichkeit dir nahe kommen. Aber, ehe die nahe kommt, werde ich dich in die Felskluft hineinschieben. In die Felsspalte. Jetzt steht er nicht bloß auf den Felsen, jetzt ist er umgeben von Felsen. Stimmt's? Das ist wie ein Symbol für das neutestamentliche Geschehen in Christus sein. Auf Christus gegründet sein und in Christus geworden sein. In Christus unser Reichtum, in den lebendigen Jesus hineingeborgen sein. Aber jetzt bitte, ihr müsst euch das mal plastisch vorstellen, dazu ist doch das Reden ja auch. Wenn Gott den Mose in die Felsspalten einschiebt, wird es dunkel, stimmt's? Wenn Gott seine Herrlichkeit uns nahe kommen lässt, wieder und wieder, dann wird es dunkel. Er schiebt uns in den Felsspalten ein. Dort ist es dunkel. Und wenn er ganz nahe ist, hält er noch seine Hand davor. Und wie ist es dann da drinnen? Dann ist es ganz dunkel. Vorher konnte er noch riesen Kopf ausstecken, mal gucken, gegen hier vor sich. Jetzt hält Gott noch seine Hand davor. Und dann wird es ganz dunkel. Und was soll er jetzt tun? Hören die Namen Gottes. Vers 6 im nächsten Kapitel werden, nun passiert das. Er steht auf dem Felsen, ist in den Spalten eingeschoben, jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes nahe, Hand. Davor, der Mose sieht gar nicht mehr. Es wird richtig dunkel. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus. Was steht da? Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Wirklich, jetzt wirklich. Denn Mose werden in sein Dunkel hinein zugerufen, die Namen Gottes. Das ist der erste Name, Yahweh. Das heißt zu Deutsch, ich bin der ich bin, ich verändere mich nicht. An den lichten Tagen bin ich derselbe wie an den dunklen derselbe wie in den lichten Tagen. Ich ändere mich nicht. Ich bin der Gott, der liebt. Ich bin der Gott, der nicht aufhört zu lieben. Yahweh. Wenn es dunkel ist, erinnere dich der unwandelbare Gott und Jesus Christus gestern und heute dasselbe und auch in Ewigkeit. Du hast dich nicht verändert, wenn auch die Situation in meinem Leben sich geändert hat. Gestern war es so schön, heute bin ich so da nieder. Ach, die vielen Sterne auf meine, wenn es mal schön ist, ist es gut und wenn es mal dann nicht ist, dann tun das wir alles aus. Und das ist derselbe, in dessen Hand ich mein Leben gegeben habe. Es ist derselbe, der mich heute hält, der mich gestern gehalten hat. Yahweh, das ist das, was uns ins Dunkel hineinruft. Der nächste Name. Herr, hast du nicht dich meiner Herrschaft unterstellt? Kann ich nicht mit dir machen, was ich will und führen, wie ich will? Willst du dauernd protestieren? Herr bin ich. Der dritte Name. Gott. Oh, mehr als Gott kann man nicht sagen. Gott, das ist der, dem nichts unmöglich, dem alle Macht gegeben ist. Der Allgewaltige, Gott, vor dem die Engel niederfallen, die Cherubim ihre Angesichter verhüllen. Gott, der alle Macht hat. Du hast mit mir zu tun. Was gibt's denn da noch zu winseln und zu wimmern? Ins Dunkel hinein ruft er uns, wer er ist, dass wir das nicht vergessen. Ich kenne dich doch. Der nächste Name, Barmherzig. Oh, auch das ist ein Weg der Barmherzigkeit. Gerade so muss es sein. Es ist ein Akt meiner Barmherzigkeit. Du wirst es hinterher verstehen. Der nächste Name, gnädig, der gnädige Gott, voller Gnade. Der nächste Name, Geduld. Hab nur keine Angst, der hat so eine Geduld. Ach, mit dir, dass du so ein zapplicher Kerl bist. Und so wetterwendig bist und wie eine Wetterfahne. Gnädig, geduldig, von großer Güte und Treue. Ist das ein Anschauungsunterricht? Ja, das ist einer. Und nachdem diese Namen Gottes in das Dunkel geklungen sind, die Herrlichkeit ist ganz nahe. nimmt er seine Hand wieder weg. Und nachdem alles vorbei ist, kann er wieder rausgucken und Gott gleich dann hinterdrein und sagen, wir können Gott nur immer hinterher erkennen, verstehen. Du wirst es aber danach erfahren. Und dann geht es wieder ins Dunkel, dann heißt, sag dir meinen Namen her, preis mich. Das ist wie eine Aufforderung zum Lobpreis. Preis meinen Namen, ruf sie nur aus in deinem Dunkel. Und wisse, wenn es dunkel ist, ist die Herrlichkeit Gottes dir nahe. So erfahren wir es. Wenn es dunkel ist, ist er nahe. Und dann bist du dran, mich zu preisen. Und wenn du mich gepriesen hast, dann kannst du wieder die Spuren in deinem Leben sehen. Oh, rückschauend sagst du, war das eine Gnade. Die größten Gnaden, das muss ich sagen, sind mir in meiner Gefängniszeit widerfahren. Im Keller unten bei der Staatssicherheit. Dort sind viele Tränen geflossen. Viel Angst. Und dann wieder ein Jubeln und Jauchzen über der Gegenwart Gottes und des Himmels. Nie zuvor. Vielleicht auch wieder nach. In solchen Dunkel ist er sehr nah. Und heute rückschauend, muss ich sagen, die Zeit möchte ich nie vermissen. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre all das andere auch nicht mehr. Dort hat er Weichen gestellt. Es war für mich die Klosterzelle. Der Ort, wo Gott mit mir reden wollte. Und geredet hat. Aber wenn man drin steckt in der Angst, merkt man das nicht. Da ist Angst und Entsetzen. Und doch in besonderer Weise die Nähe, die Gegenwart des Herrn. Hinterher sehen wir es. Ja. Wollen wir daraus lernen? Danke, alle Zeit für alle. Bis vorher. Danke alle Zeit für alle. Und bei allen Umständen. Deine Herrlichkeit ist nah. Er sagt, jetzt bist du mit Loben dran, jetzt verherrliche mich. Und dann ist seine Sache, mich wieder zu beschenken. Mich schmecken zu lassen. Ich muss mir immer wieder sagen, im Dunkel darf ich dem Herrn wohl tun. Da beschenke ich ihn mit meinem Lob und Vertrauen. Und wenn es gut geht, beschenkt er mich. Ist er bloß dazu da, uns zu beschenken, ja? Oder wollen wir auch mal dran sein, ihn zu beschenken? Dann lässt er uns das Wüste, Dunkel, Auswegslosigkeit, auch wieder die Enge der Welt. Enge, kein Ausweg. Gefängniszelle. Meinetwegen auch Krankenlager, Schmerzen, Schläge, nicht verstanden. Misserfolg. Oder was? Jetzt bist du dran, ihn zu behalten und ihn nur zu kriegen. Er wird nicht lange auf sich warten lassen und er kriegt ihn nicht. Dass wir nun nicht so leben, als wenn er bloß dazu da wäre, uns leider nichts zu tun. Wir sind für ihn da. Verherrlicht darf sein. Auf dass wir da seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ist es noch so schwer, wie es gestern Abend aussah? Ist es noch so unlogisch? Das ist ganz logisch. Ist es noch so unmöglich? Du kannst gleich anfangen. Aber setze es auch fort. Du wirst nicht enttäuscht. Lob unter allen Umständen. Ehre zu nennen.